Deutschlandfunk Interview.
220 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden. Das ist die Rekordsumme, die der aktuelle Haushalt für dieses Jahr vorsieht. Es ist ein Jahr, dessen Verlauf in keinem Drehbuch stand. Das Jahr, in dem die Corona-Pandemie das öffentliche Leben, das Wirtschaftsleben vielerorts faktisch zum Stillstand gebracht hat. In Deutschland und vielen anderen Ländern mit der Folge eines wirtschaftlichen Einbruchs, der seit dem Zweiten Weltkrieg ohne Beispiel war. Schnell stellte die Bundesregierung klar, dass in diesen Zeiten die schwarze Null nicht länger das Maß aller Dinge sein kann. Aber wie geht es nach den Rekordschulden in diesem Jahr dann weiter? Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der hat jetzt öffentlich daran gezweifelt, dass die Schuldenbremse im nächsten Jahr wieder eingehalten werden kann. Und da kam schnell Widerspruch aus der Union. Und darüber und auch über das weitere Vorgehen im Kampf gegen Corona können wir jetzt sprechen. Am Telefon ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der CDU-Politiker Ralf Brinkhaus. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie haben in diesem Jahr die Kassen ja ganz weit aufgemacht. Wird das im Jahr 2021 dann anders?
Also es gibt zwei Dinge, die zu beachten sind. Erstens dürfen wir uns jetzt nicht kaputt konsolidieren und die Wirtschaft abführen, aber auf der anderen Seite müssen wir möglichst schnell wieder auf den Pfad der finanziellen Solidität zurück. Und das ist die Herausforderung, vor der Olaf Scholz jetzt steht. Und da ist es ein bisschen einfach zu sagen, naja, also wir werden 2021 die Schuldenbremse reißen, da hätten wir gerne mehr Informationen.
Aber er sagt, dass inhaltlich schon jetzt klar ist, dass diese Schuldenbremse nicht einzuhalten sein wird. Die Dynamik kennt ja keiner so genau. Sie wissen aber schon, dass er irrt.
Nein, aber das ist ganz einfach so, dass natürlich weiterhin gilt, wir müssen vernünftig mit unseren Mitteln umgehen. Es ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Und die Schuldenbremse würde ja nicht gebrochen, sondern es würden Ausnahmen in Anspruch genommen. Nur da sind wir als Unionsfraktion sehr, sehr vorsichtig bei diesen Ausnahmen, weil natürlich das Geld auch wieder zurückgezahlt werden muss irgendwann.
Ist es denn realistisch, dass dann ausgerechnet im Wahljahr da wieder größere Disziplin um sich greift? Wenn wir jetzt schauen auf die abgesenkte Mehrwertsteuer, da sagt die Koalition, da sagt die Union dann zum 01.01.2021 herzlich willkommen im Jahr, im Wahljahr, liebe Bürgerinnen und Bürger, jetzt bitte erstmal wieder mehr Mehrwertsteuer zahlen.
Ja, und auch für auf der anderen Seite mehr Kindergeld, für die meisten kein Solidaritätszuschlag mehr. Das heißt also, wir haben ja durchaus auch Konjunkturimpulse für das Jahr 2021. Das ist überhaupt keine Frage, dass da auch was getan wird. Aber nochmal, wir müssen auch irgendwo langsam anfangen, eine Exit-Strategie zu definieren, wie wir aus diesem unnormalen Zustand auch haushalterisch und wirtschaftlich wieder rauskommen.
Wenn wir noch den einen Moment bei der Mehrwertsteuer bleiben, mit ungefähr 20 Milliarden, die ja gekostet hat, jetzt diese Absenkung, war das ja einer der teuersten, der gewichtigsten Einzelposten. Jetzt sagt in einer aktuellen Umfrage des Handelsverbands HDE, da sagen jetzt nur gut 10%, dass sie eine wirksame Hilfe, also eine echte Belebung des Konsums überhaupt gespürt hätten. Also wo ist da jetzt der Wumms?
Naja, also es ist so, dass natürlich dieses Konjunkturpaket auch noch zu weit über 100 Milliarden aus anderen Dingen besteht, zum Beispiel Technologie und Innovation. Und auf der anderen Seite lassen Sie uns das mal wirken, die ganze Sache. Wir sind jetzt im August und wir müssen jetzt schauen, dass wir im Herbst auch diese konjunkturellen Impulse haben, insbesondere auch für hochwertige Konsumgüter, die viel kosten, wo man viel spart, wenn die Mehrwertsteuer runtergeht. Und da schauen wir mal, was in den nächsten Monaten passiert.
Ich habe es gesagt, wir wollen insgesamt auch aufs Infektionsgeschehen schauen. Wir sehen jetzt zuletzt wieder steigende Werte bei den Neuinfektionen. Die Kanzlerin soll Anfang der Woche ja vor einem Desaster gewarnt haben und auch davon gesprochen haben, die Zügel müssten angezogen werden. Was meint das, Zügel anziehen?
Also erstmal ist es so, dass wir objektiv steigende Infektionszahlen haben. Das ist überhaupt nicht gut. Und was auch richtig ist, ist, dass wir bei uns allen, das beobachten wir ja auch bei uns selbst, eine gewisse Nachlässigkeit haben, was Abstände, was Schutz angeht. Und da müssen wir natürlich jetzt wieder vorsichtiger werden. Und ich glaube, der Herbst wird ja auch von der Infektionsseite nicht einfacher werden. Dementsprechend Vorsicht, 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 Abstand, Abstand, Abstand.
Jetzt im Moment gilt die Situation ja noch als handelbar, aber jetzt sprechen wir schon wieder über die Frage, müssen die Anti-Corona-Maßnahmen, müssen die nachgeschärft werden? Wo läge da die Grenze ab? Wo würde man sagen, jetzt muss wieder mehr passieren? Sie sagen, warnen jetzt zur Vorsicht, aber wann würde man diesen niederschwelligen Bereich der Warnungen wieder verlassen?
Naja, wir haben ja jetzt eine andere Strategie als im März und im April. Das heißt, wo wir lokale Hotspots haben, dass da ganz, ganz schnell eingegriffen wird, dass die ganz schnell isoliert werden. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Testkapazitäten auch so sind, dass schnell getestet werden kann. Wir müssen die öffentlichen Gesundheitsbehörden stärken, dass die schneller nachverfolgen können, wie die Infektionsketten sind. Und wir müssen immer wieder daran appellieren, vorsichtig zu sein, Masken aufzusetzen. Das sind die Punkte. Das an einer konkreten Zahl festzumachen, das ist sehr, sehr schwierig. Deswegen muss man sich immer die Gesamtsituation angucken. Aber eins ist mir in dieser Situation besonders wichtig, und das ist auch die Meinung der allermeisten Unionspolitiker, nämlich dass die Priorität jetzt darauf liegt, dass wir wieder Schulen und Kitas am Laufen halten können, weil die sind so ein bisschen vergessen worden bei all den Hilfsmaßnahmen für die Wirtschaft und bei allen Gesundheitsmaßnahmen. Aber was wir gesehen haben, das ist eine extreme Belastung, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Familien. Und deswegen liegt da jetzt die Priorität drauf und weniger auf volle Stadien bei der Fußball-Bundesliga und andere Sachen, die ich auch gerne wieder hätte, aber die jetzt nicht die Priorität haben.
Ich höre von Ihnen da jetzt in erster Linie Appelle, und gleichzeitig haben wir jetzt über den Sommer die Diskussion beobachtet über die Reiserückkehrer. Wir wissen inzwischen vom RKI, dass die durchaus auch einen Anteil haben an dem aktuellen Infektionsgeschehen. Wirklich passiert, wirklich was verabredet. Diese Testpflicht gekommen ist aber erst, als in manchen Bundesländern die Schulferien schon wieder zu Ende gegangen sind. Jetzt sprechen Sie die wichtige Rolle der Schulen an. Viele Eltern, viele Familien, viele Lehrer auch, haben aber nicht den Eindruck, dass da wesentlich passiert ist, was passiert ist. Das wird dann alles erst wieder geklärt, wenn die Probleme dann dort da sind, wenn wir massivere Infektionsherde auch in den Schulen haben.
Naja, es ist ja so, dass die einzelnen Bundesländer, und es liegt nun mal im Föderalismus bei den Bundesländern, Folgendes machen, dass sie natürlich auch ihre Schutzkonzepte haben, ihre Testkonzepte haben, dass das auch durchgezogen wird. Aber wissen Sie, wir sind in einer Situation, die ist natürlich immer noch komplett neu für uns alle, und dass da auch dann entsprechend mal Fehler gemacht werden, das ist auch ganz klar. Aber was wichtig ist, ist, dass da schnell korrigiert wird und dass man da schnell auch eine Linie findet. Und das ist natürlich auch wahr. Es wäre schöner, wenn die Bundesländer sich mehr abstimmen würden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber trotzdem ist auch da gut gearbeitet worden.
Dass Sie Fehler ansprechen, das bringt mich zwanglos nach Bayern zum CSU-Chef und zum bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Wir haben da diese massive Panne ja bei den Testungen gesehen. Hat es Markus Söder da einen Tacken vielleicht überdreht in seinem Bestreben, sich als Corona-Manager zu präsentieren und seinen Behörden da auch Unmögliches abverlangt?
Naja, wer schnell entscheidet, der trifft dann hin und wieder vielleicht auch mal eine Entscheidung, die nicht so gut funktioniert. Ich finde, angesichts dessen, was politisch und übrigens nicht nur von Markus Söder, sondern von vielen anderen, von Armin Laschet, aber auch durchaus von Ministerpräsidenten, die jetzt nicht meiner Partei angehören, geleistet worden ist, das ist enorm. Die haben unter Druck sehr, sehr viele schwierige Entscheidungen getroffen, und jetzt muss der Fehler in Bayern korrigiert werden. Da sind die auch dabei, und wir müssen daraus lernen und müssen nach vorne schauen.
Und wenn Söder Anfang Juli gesagt hat, wer in der Krise versagt, der hat auch keinen moralischen Führungsanspruch, was viele ja als Beitrag in der Kanzlerkandidaturendebatte verstanden haben. Ist er unter dieser Latte dann jetzt schon durchgelaufen?
Also ich würde mal sagen, in der Krise versagt derjenige, der nichts tut und der nur sitzt und wartet. Und Markus Söder handelt, und das ist gut, dass er handelt. Und wie gesagt, wenn man handelt, dann passieren auch Dinge, die will ich jetzt nicht rechtfertigen, die falsch laufen, wie das jetzt in Bayern der Fall war. Aber wichtig ist, dass gehandelt wird. Es werden Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen. Und das sollten wir uns auch entsprechend nicht nehmen lassen, weil sonst können wir die Pandemie nicht bekämpfen.
Also er könnte Kanzlerkandidat werden.
Naja, er hat ja gesagt, sein Platz ist in Bayern. Also insofern.
Okay, das lässt im Moment ja alles offen. Noch kurz der Blick aufs Prozedere. Sie haben gesagt, Sie fänden es gut, wenn die Kandidaten einen gemeinsamen Weg finden würden. Ist das nach den Erfahrungen, die Union inzwischen hat bei der Rekrutierung ihres Spitzenpersonals, ist das realistisch?
Naja, wir haben ja jetzt ernsthafterweise lange kein Spitzenpersonal mehr rekrutiert, weil Angela Merkel das lange gemacht hat. Und insofern ist das natürlich jetzt ein Prozess, der für uns auch neu ist, zumindest was die letzten 15 Jahre ansprechend angeht.
Ich erinnere mich an eine Parteivorsitzendenwahl.
Ja, richtig, das war die Parteivorsitzendenwahl, das war aber nicht die Wahl.
An eine Fraktionsvorsitzendenwahl.
Ja, die Fraktionsvorsitzendenwahl, die ist ja also sehr demokratisch gelaufen mit einem sehr interessanten Ausgang. Mhm. Es ist so, wir müssen eins vermeiden, und da haben Sie ja recht, dass wir jetzt im Herbst uns nur noch damit beschäftigen, also wer wird bei uns Kanzlerkandidat, wer wird Parteivorsitzende. Wir haben über den Sommer hinweg gut gearbeitet. Das haben die Menschen auch honoriert, weil die einfach gesagt haben, Politik trifft Entscheidungen, Politik beschäftigt sich nicht mit sich selbst. Und das sollten wir auch entsprechend fortführen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist also auch mein Anspruch und dementsprechend auch mein Appell, sich nochmal zusammenzusetzen bei all denjenigen, die interessiert sind und dann zu sagen, kriegen wir nicht doch eine Lösung hin, wo wir alle gemeinsam erhobenen Hauptes rausgehen können.
Der CDU-CSU-Bundestagsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus heute Morgen hier bei uns im Interview im Deutschlandfunk. Vielen Dank dafür.
Gerne.